Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 277, dem 277. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan und heute mit mir verbunden sind
Andreas hier, hallo.
Und Wolfgang, hallo.
Ja, wie ihr hört, vollständig dabei und nichts verändert. Dementsprechend steigen wir gleich mit ein paar Trailer ein und da beginnen wir mit Clara and the Sun. Wolfgang.
War irgendwie ganz nett und sympathisch von den Figuren und von den Darstellern auch irgendwie und Jenna Ortega da als irgendwie technischer AI-Robot, was auch immer, was man sich da so als keine Ahnung, Schoßhündchen oder was anschafft. Sah irgendwie ganz okay aus und ich muss auch gestehen, ich habe ein gewisses Interesse dran, aber so ganz überzeugen konnte er mich nicht. Ich habe mich beim Trailer schon gefragt, weil da hatten sie ja auch so erklärt, ja, da diese Roboter wären dann so in so einem kindlichen Zustand ausgeliefert. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ist ja eher so ein Tamagotchi, wer kauft sich das? Wäre irgendwie sinniger, wenn es irgendwie ein Roboter zur Unterstützung wäre im Haushalt oder was auch immer. Also ich habe da schon so ein bisschen Probleme mit der Ausgangssituation, aber dadurch, dass der Trailer eigentlich ganz nett aussah und die Darsteller auch irgendwie sympathisch rüberkamen, könnte ich mir vorstellen, mir den irgendwann mal anzuschauen. Allzu viel erwarten tue ich mir jetzt davon allerdings auch nicht.
Ja, ich bin ja jetzt auch nicht so ein Taika Waititi-Fan und dementsprechend auch nur mäßig darauf aus, Ideen unbedingt zu gucken, aus ähnlichen Gründen, wie du schon gesagt hast, Wolfgang, ist auch so eine Geschichte, die man eigentlich kennt irgendwo. Man weiß, wohin die Reise geht, so ungefähr. Also da werden keine großen Überraschungen kommen. Und ja gut, jetzt ist halt so ein Hilfsroboter, / Freund und so weiter. Ja, Jenna Ortega sieht ganz putzig aus mit ihrer großäugigen Art da und entdeckt das Leben. Trailer sah auch tatsächlich optisch nicht verkehrt aus, auch so mit dieser, ich sag mal, Blade Runner-esken Stadt oder so, nur halt in bunt. Dementsprechend sah okay aus, vielleicht eines Tages mal als Streaming-Kandidat, aber jetzt wirklich angetan bin ich davon nicht. Ist bestimmt okay, aber ist auch nicht so ganz mein Geschmack.
Ja, da bin ich auch bei euch. Ist bei ihm oft schwierig, bei Taika, manche Sachen sind ganz nett, die funktionieren dann auch, aber manche sind halt auch irgendwie nicht so ganz mein Fall, wo ich dann auch lieber sage, nee. Und der hier geht auch in die Richtung. Das ist halt so, ja, ein bisschen zu quirky oder wie man es nennen soll. Oder auch ein bisschen so mit diesem Ausblick, ja, düsteres Familiengeheimnis so ein bisschen. Wahrscheinlich ist die Tochter krank oder irgendwas. Und ein bisschen, ja, sehr offensichtlich. Und dass sie damit halt dann als, ich sag mal, dummes Kind konfrontiert wird mit dem Leben, was das alles so mit sich bringt. Das war mir ein bisschen alles zu plakativ auf der einen Seite. Und ja, es sieht trotzdem nett aus und auch sympathisch, aber ist nichts.
Okay. Dann mal was anderes. Hen, ist das wäre was für dich?
Ja, tatsächlich. Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, wie es über 90 Minuten ist. So. Ja. Das wäre jetzt noch so mein Hauptproblem in dem Sinne. Aber an sich die Idee und auch tatsächlich, wie es umgesetzt war, so fand ich irgendwie interessant.
Ja, kann ich mitgehen, absolut. Also ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen, mir das 90 Minuten lang anzugucken. Aber tatsächlich, wenn man das irgendwie vom Tempo her und vom Abwechslungsgrad her ganz gut rüberbekommt, why not? Also ich fand es auch mal was anderes und tatsächlich auch von der Umsetzung her, dass es halt kein CGI-Huhn oder sowas war, sondern einfach tatsächlich scheinbar mit echten Hühnern gedreht wurde, bis auf ein paar Ausnahmestellen. Aber so fand ich das ganz nett. Ich habe auch tatsächlich geguckt, mit Abspann geht er 96 Minuten wohl, also knapp 90 Minuten ist schon wohl Film daran, aber fand ich interessant einfach. Ist jetzt auch kein Film, den ich jetzt groß hinterher suchen würde, aber durchaus aus Neugier, wenn er mir über den Weg läuft, könnte ich mir den durchaus mal anschauen.
Ja, ich fand den Trailer auch interessant. So dann das Leben und die Abenteuer von dem Huhn da irgendwie verfolgt. Das war auch toll gemacht und sah auch gut aus. Ich habe allerdings irgendwie so das Gefühl nach dem Trailer, ich habe es jetzt schon gesehen, weil der Trailer ja auch mehr oder weniger die ganze Reise des Huhns ja schon mitverfolgt hat, da aus dem Stall oder dem Gehege raus über die Autobahn in das kleine Dorf bis zum Eierlegen und das dann in der Pfanne landet. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt dann noch 90 Minuten lang in filmischer Form nochmal anschauen muss. Wie gesagt, ich fand den Trailer durchaus ansprechend und die Hühnerperspektive durchaus interessant, aber ob ich mir den anschauen werde, ich glaube eher nicht.
Okay, gut. Dann kommen wir zu unserem nächsten Titel, The Talent oder im Original El Talento. Handelt sich nämlich um einen spanischen Film. Da fange ich einfach mal an. Ich fand den Trailer cool. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den Film bezogen, weil der deutlich ruhiger wird, aber ich fand den Trailer sehr schön aufgebaut, von der Musik her, von den Bildern her, von der Stimmung her. Fand ich sehr schick gemacht. Der Film an sich. Ja, interessiert mich so semi. Ich würde ihn mir angucken, weil auch so dieses, ne, ist ja jetzt nicht unbedingt, ne, sich prostituieren für einen älteren Herrn, sondern einfach nur ausziehen. Ist das akzeptabel? Gerade auch heutzutage ist es für viele ja keine Hemmschwelle, um an Geld zu kommen. Siehe OnlyFans und ähnliches. Hier ist da so ein bisschen, soll sie es für die Karriere tun, damit sie damit ihr Traum von Musizieren weiterverfolgen kann und ähnliches. Und also ich fand den Trailer, wie gesagt, echt gut. Vom Film her, ja, verspreche ich mir jetzt nicht so viel, aber ich würde ihn mir auch schon angucken als Streaming-Kandidat, einfach weil der Trailer bei mir irgendwie einen echt guten Eindruck hinterlassen hat.
Ja, da schließe ich mich an. Ich fand auch die Art und Weise, wie der Trailer aufgebaut ist, ziemlich gut. Ja, auch klar verrät er relativ viel, aber ich glaube, er hält trotzdem auch noch so ein bisschen was zurück. Zumindest hatte ich den Eindruck. Man weiß auch nicht ganz so, also sie wirkt, also das Talent, die Hauptdarstellerin, wirkt ja schon sehr unschuldig in dem Sinne, aber ob sie es dann auch tatsächlich ist und ne, welche Hintergründe da das sind und ob es dann tatsächlich hier eher so in die Richtung geht, dass der Professor das sozusagen ja seine Stellung ausnutzt oder ob sie da auch was dazu beiträgt in dem Sinne oder so, bleibt ja alles noch ziemlich im Verborgenen. Von daher gute Ausgangslage für einen interessanten Thriller, wo je nach Ausrichtung wird dann interessant werden, in welche Richtung der dann geht, sage ich mal. Von daher, ja, könnte ich mir angucken.
Ja, ich fand den Trailer lediglich okay. Wie er schon erwähnt hat, vom Style her ganz cool eigentlich, aber es sind halt auch irgendwie wieder reiche junge Menschen und die da auf dieser Feier sind und dann irgendwie so ein ausgelutschtes Thema wie alter Mann geifert nach jungem Mädchen oder so. Ja, wie dem auch sei, wie das dann ausgeht oder so. Mich hat es jetzt nicht wirklich so mitgenommen.
Okay. Gut, aber vielleicht ja mal nicht junge Menschen, sondern eher routinierte Schauspieler in The Debut. Stehst du dazu?
Ja, der war, den fand ich auch ganz gut, wie du schon sagst, etwas reifere Leute, in diesem Fall Julianne Moore, die da ihr Schauspiel- oder Musical-Debüt gibt als ja, Vorstadtmutter, wenn ich das jetzt so richtig mitgenommen habe aus dem Trailer, die da an einen ja auch etwas resoluten Regisseur von so einer Kleinkunstbühne auf Broadway-Show, was auch immer, stößt und da ihr Schauspieldebüt eben geben möchte und da ganz neue Seiten wohl an sich entdeckt und hervorkommen. Der sah ganz interessant aus, muss ich sagen. Das ist so ein Streaming-Kandidat, wenn er irgendwo mal läuft. Ja, da bin ich durchaus nicht abgeneigt.
Andreas?
Ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite schauspieltechnisch bin ich auf jeden Fall dabei, weil wirklich gute Schauspieler dabei sind, die ich auch mag. den ich gerne zugucke. Die Story selber ist, ja, hat mich jetzt nicht so gepackt, sage ich jetzt mal. Aber könnte interessant sein. Also, wie gesagt, ich bin noch zwiegespalten.
Ja, ich glaube schon, dass der Film gut ist und auch darstellerisch bestimmt gut. Also daran habe ich eigentlich keine Zweifel, aber es ist nicht meins. Also es ist bestimmt nicht verkehrt, sich den anzugucken, aber es ist halt kein Film, den ich mir wirklich jetzt so unbedingt angucken wollen würde. Einfach interessiert mich nicht ganz so sehr, so diese Theateraufführung und so, da weiß ich nicht. Spricht mich nicht so gut, spricht mich nicht an. Soll jetzt keine Abwertung des Films sein. Wie gesagt, ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Aber von der Interessenslage ist da einfach gerade nicht so viel bei mir. Vielleicht, wenn ich irgendwie mal in Stimmung sein sollte, aber ganz ehrlich, da gibt's gerade auch für mich, also das heißt gerade grundsätzlich für mich irgendwie noch andere Titel, die ich auf meiner To-Do-Liste habe und da fällt der inhaltlich einfach jetzt nicht so wirklich in den oberen Bereich.
Ja, du bist eher beim nächsten Film dabei.
Für alle Freunde von Mortal Kombat. Die
Naja.
Billigversion.
Off-Brand Mortal Kombat.
Off-Brand,
Ja.
ja.
Bei
Mockbuster.
Wish bestellt.
Ja, Temu. Ja,
Ja.
genau. Wir sprechen über The Portal of Force. Eventuell der Start eines ganzen Filmuniversums. Und wir wissen ja, wie das immer gut läuft.
Ja.
Ja, Andreas, dann, was hältst du von diesem Kracher?
Ja, also herausragende Effekte, Schauspieler der Weltklasse, des Weltklasseformats,
Ja,
also
ist da nicht ein Oscar-Preisträger bei?
natürlich.
Ja.
Der leider, oder was heißt leider, wieder filmen darf. Muss jeder natürlich dann selber wissen, ob er das guckt oder nicht, aber ja, er kämpft sich wieder von unten nach oben sozusagen. Momentan
Ja.
ist er noch ganz unten.
Kämpft gegen die Cancel Culture an, ja.
Genau.
Genau, werde ich gleich auch noch ein paar Worte zu sagen
Ja,
im
wir
Last
reden
Scene, ja.
natürlich von Kevin Spacey, der hier
Ja.
mitspielt. Und ja, die guten Schauspieler, das sind dann Dolph Lundgren und Eric Roberts.
Ja, genau. Die Kampfsportler vor
Die
allem.
Kampfsportler vor allem, ja.
Ja. In der Blüte ihrer Kampfsportkunst.
Ja.
Ja, und wenn IMDb nicht falsch liegt, Regisseur Kevin Spacey.
Nein.
Doch. Ja.
Er hat den Film auch noch gedreht.
Ja. Also,
Aha.
ne, laut IMDb, im Trailer habe ich tatsächlich keine Credits gesehen, weil ich es auch überprüfen wollte.
Ja.
Aber tatsächlich wäre das seine dritte Regiearbeit. Entschuldigung, Albino Alligator, Beyond the Sea und jetzt The Portal of Force.
Okay. Ja.
Da bist du sprachlos.
Ja.
Ja. Doppeltes Geld.
Ja.
Ja.
Wenn er jemanden findet, der ihm das finanziert, warum nicht, ne?
Ja,
Also Letterboxd
vermutlich hat
sagt
das.
auch Kevin Spacey Regie.
Ja,
Ja.
siehst du mal.
Vermutlich hat das selber finanzieren müssen,
Ja.
damit er wieder vor der Kamera stehen darf.
Ja. Es ist ne, übrigens, habe ich auch geguckt, wo das Geld so herkommt: USA, Portugal und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Natürlich.
Natürlich. Ja, oh Mann, Filming Locations, ja, unter anderem in Dubai gefilmt.
Auch noch gut, ja dann.
Ja, gucke ich mir tatsächlich einfach aus Neugier an, was für eine Scheiße das ist. Der Trailer ist nicht gut. Also, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Aber tatsächlich so diese Kombination Regie und Darsteller Kevin Spacey plus Eric Roberts und so. Also sieht alles ein bisschen mörrig aus.
Ja.
Aber tatsächlich, ja, aus Spaß gucke ich mir den mal
Ja.
an.
Also am meisten Ausstrahlung hatte in dem Trailer tatsächlich noch Dolph Lundgren irgendwie so.
Ja,
Ne?
der wirkt immer noch markant und so für sein
Ja,
Alter und
genau.
muss man schon sagen.
Und
Ja.
hat doch eine gewisse Ausstrahlung. Von daher, also
Ja.
deswegen würde ich mir den Film natürlich trotzdem nicht angucken, aber das muss man eben halt schon zugestehen.
Ja.
Also ich würde da vielleicht mal einen Blick riskieren, wenn sich das Internet einig ist, dass es eine Trashperle ist oder so, aber jetzt so nach dem Trailer auch eher nicht.
Nee, also
Dann
würde ich
müsste ich mal,
kein Geld für ausgeben.
dann müsste ich mir, glaube ich, auch erstmal die beiden neuen Mortal Kombat-Filme überhaupt mal anschauen.
Ja, die habe ich auch noch beide noch nicht geguckt.
Also ich habe den ersten ja gesehen, der ist eigentlich okay. Also
Ja, ich glaube, der
natürlich
zweite
jetzt,
ist auch ganz okay, so wie
na,
ich gehört habe,
ja,
aber.
also natürlich keine Weltklasse-Filme oder alles, aber für das, was sie sein wollen, liefern sie ganz gut ab.
Das ist ja dann, also wenn sie dann nicht mehr sein wollen wie
Nee, gar nicht.
dein Gut,
Also.
dann ist das ja okay.
Ich habe gerade noch mal geguckt, wer eigentlich dieser Lado, wie auch immer er ist.
Okrotnikow.
Ja, Okrotnikow, das könnte hinkommen, genau, weil er ja so prominent hier gefeatured wird. Ist tatsächlich der Drehbuch-Co-Autor und der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller und es ist sowohl sein erster Writing-Credit als auch sein Darstellerdebüt. Also, ja, verspricht einiges der Film.
Okay.
Ja, genau, kommt aus Kasachstan und ist jetzt irgendwie in der IMDb, ist auf jeden Fall seine einzigen Credits bei diesem Film bislang.
Und dann gleich eine Trilogie.
Ja.
Vielleicht.
Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, gut. Okay, sieht trashy aus und ich hätte was gesagt, ich werde mal berichten eines Tages. Ja. Gut, kommen wir dann zum letzten Trailer, von dem ich garantiert auch berichten werde, Her Private Hell. Aber da fange ich einfach mal an, auch wenn die Kritiken sagen, der ist sehr selbstverliebt und sehr, sehr, sehr ruhig, werde ich mir den neuen Winnen Riffin-Film auf jeden Fall angucken. Sieht geil, sieht stylisch aus, hat zwei Schauspielerinnen, die ich gern mag, Sophie Thatcher und Kerstin Frösitsch, glaube ich. Ich habe gerade jetzt nicht nachgeguckt, wie das genau ausgesprochen oder geschrieben wird. Auf jeden Fall, die mag ich beide ganz gern. Ist ja so ein Horror, ein bisschen Action, Sci-Fi, Dreamlike Thriller Noir, keine Ahnung. Ich bin einfach neugierig. Ich habe mir eigentlich die ganzen Refn-Filme immer angeguckt. Manche waren besser, manche schlechter oder nicht so gut, aber eigentlich irgendwo immer interessant und zumindest optisch sieht der auch sehr interessant aus. Den gucke ich mir auf jeden Fall an, auch wenn er vielleicht jetzt einfach zu langsam ist oder zu selbstverliebt. Mal schauen. Andreas.
Ja, geht mir wie dir, werde ich auf jeden Fall auch gucken. Auch wenn er mir jetzt nicht so interessant vorkam, wirkte schon so ein bisschen auch Richtung Neon Demon, ein bisschen so mit Model und kühler Optik und allem. Also von daher könnte interessant sein. Wirklich gut erwarte ich.
Ja, kann ich mich anschließen. Ich fühlte mich auch irgendwie an The Neon Demon erinnert, wobei ich da auch sagen muss, den hatten wir ja im Ausgabe 144 auch besprochen. Das ist mittlerweile fast 10 Jahre her. Da ist also auch das letzte Mal, als ich The Neon Demon gesehen habe. Aber ja, von den Bildern und von dem Neon-Look und ja, hat er mich schon ein bisschen daran erinnert. Ich werde auch mal einen Blick riskieren, aber ja, ich habe auch gerade bei der IMDb geschaut. Wertung 3,8 ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh, aber mal schauen.
Ist noch Luft nach oben.
Ja.
Ja. Okay, gut. Dann schließen wir unseren Trailer-Bereich ab und gehen über in den Bereich der Filme, die wir uns schon gesehen haben oder die wir uns schon angesehen haben. Und da beginnt Wolfgang mit was Asiatischem.
Genau, und zwar habe ich mir The Adventurers von Ringo Lam angesehen, einen Film aus dem Jahr 1995, also hat auch schon ein bisschen Zeit auf dem oder schon etwas älter, 1995. Ja, wir haben jetzt heute mit Tag der Aufnahme den 1. Juli und 1997 war ja die große Rückgabe von Hongkong von den Briten an China. Und das hatte auch so ein bisschen Auswirkungen auf die Filmbranche damals. Und einer dieser Filme, der da in diese Zeit fällt, wo sich dann unter anderem auch Regisseure wie eben Ringo Lam oder John Woo oder Dante Lam sich dann irgendwie auch für Hollywood empfohlen haben. Und ja, The Adventurers ist eben Ringo Lams, ich sag's jetzt mal, Bewerbungsschreiben an Hollywood. Sein nächster Film war dann Maximum Risk mit Jean-Claude Van Damme. Und ja, das sieht man schon, dass der ein bisschen mehr Budget hatte und von den Ambitionen durchaus auch etwas größer war. Worum geht's? Wir lernen einen kleinen Jungen kennen, Weilok Jan, der muss in Kambodscha mit ansehen, wie seine Familie von einem CIA-Doppelagenten getötet wird. Er kann überlebt, kann fliehen nach Thailand und ist da knapp 20 Jahre später mittlerweile Pilot bei der Air Force. Und ja, der Mörder seiner Familie ist immer noch auf freiem Fuß und verdingt sich mittlerweile als Waffenschieber. Und als Weilok davon Wind bekommt und herausfindet, ja, wo er sich aufhält, schmeißt er quasi seinen Job hin und versucht Rache an dem Tod seiner Familie zu nehmen. Ja, dazu lauert er unter anderem eben auch unserem Bösewicht Ray Louis auf, der von Paul Chun gespielt wird. Ein erster Anschlag schlägt fehl, dann ja, versucht er es über seine Familie an ihn heranzukommen. Die Tochter von Ray Louis lebt in San Francisco. Er macht sich quasi über sie oder an sie heran, muss sie aber auch erstmal aus den Fängen von irgendwelchen US-Gangs befreien und ja, bandelt quasi mit ihr an, um dadurch an ihren Vater heranzukommen. Und ja, das große geht oder die Story entwickelt sich dann weiter eben von San Francisco zurück nach Hongkong und dann das Finale findet dann wieder in Kambodscha statt. Also wie gesagt, ein bisschen größere Ambitionen auch von den Locations, die ja eher untypisch sind ja für die Hongkong-Filme. Die ja eigentlich eher regional begrenzt sind oder wo man halt dann durchaus auch mal in Thailand dreht oder so, aber das war es dann auch. Aber hier, The Adventurers hat durchaus ja ein paar mehr Locations aufzubieten und ja, im Großen und Ganzen ist es ein sehr unterhaltsamer Film. Er steht so ein bisschen im Schatten der anderen Ringo Lam-Filme wie City on Fire oder Full Contact, die ein bisschen oder die bekannter sind und auch actiontechnisch ein bisschen mehr abliefern wie The Adventurers. Aber The Adventurers ist durchaus ein ja, sehr ansehnlicher Rachefilm, ist jetzt vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau wie so ein ähnlich gelagerter Bullet in the Head, wo es ja auch um Waffenschieber und ja, so eine Dreiecks- oder so eine Rachegeschichte geht. Und ja, das Ganze ist noch ein bisschen gepaart von so einer Dreiecks-Liebesgeschichte, weil neben der Tochter ist dann auch die Freundin von Ray Liu, von unserem Bösewicht, kommt dann auch ein bisschen ins Spiel, die auch gewisse Ambitionen hat. Und das bremst den Film so ein bisschen aus, aber ansonsten, wie gesagt, ein sehr solider, hochwertig produzierter, mit durchaus ordentlichen Locations versehener Film. Mir macht er Spaß. Ich habe den mittlerweile auch ein paar Mal schon gesehen. Wertungstechnisch würde ich dem 7 von 10 geben. Und ja, wie gesagt, war ein Empfehlungsschreiben von Ringo Lam an Hollywood, was sich dann letztendlich ja auch realisiert hat. Es war, soweit ich weiß, auch die einzige Zusammenarbeit von Ringo Lam und Andy Lau, weil sie wohl nicht so wirklich klar gekommen sind am Set. Ja, das ist da so ein bisschen was zu den Hintergründen, weil ansonsten ja Ringo Lam mit anderen Darstellern, wie jetzt zum Beispiel Chow Yun-Fat, etliche Filme gedreht hat, aber Andy Lau und er sind scheinbar nicht so wirklich gut miteinander ausgekommen, deswegen meines Wissens zumindest die einzige Zusammenarbeit der beiden. Ja, Stefan, ja, kein Interesse vermutlich, weder
Oh,
an asiatischen Filmen und zu alt vermutlich und
ja, so beides. Also sonst hätte ich den wahrscheinlich auch schon mal irgendwann geguckt. Also ich
ja.
mochte Maximum Risk gern und ich habe auch zwischendurch auch noch andere Filme von Ringo Lam gesehen. Mit Knock Off bin ich nie warm geworden. Also nee, das ist ein Film, der glaube ich einfach weiterhin auch an mir vorbeigeht. Es gibt genügend asiatische Filme, die mich tatsächlich immer noch interessieren und die ich immer noch gucken möchte. Aus den vergangenen Jahren, die ich eigentlich mal irgendwann zwischendurch nachholen wollte, aber auch nie wirklich dazu komme. Und da glaube ich nicht, dass dieser darunter sein wird. Einfach
Ja.
weil bisher ist er mir auch noch nie über den Weg gelaufen. Vielleicht mal irgendwie ein Cover gesehen oder so, aber so wirklich beschäftigt habe ich mich damit nicht. Also das meiste, was ich jetzt über den Film weiß, weiß ich von dir jetzt gerade. Also nee, eher nicht.
Ich kenne ihn tatsächlich auch nicht. Ich habe ja viel gesehen, auch aus dem asiatischen
Ja.
Raum, aber der kam mir nie unter. Weiß gar nicht, ob gibt es den überhaupt hier bei uns irgendwo?
Ja, hat den schönen deutschen Titel Cover Hard 3 in Anlehnung an City on Fire, der den schönen deutschen Titel Cover Hard 2 hat.
Aha,
Okay.
okay, was war dann Cover Hard 1?
Gute Frage, da hast du mich jetzt ehrlich.
Wahrscheinlich der richtige
Ja,
Cover Hard.
aber okay.
City on Fire. Oh, nee, ich glaube Full Contact.
Ah, okay.
Auch von Ringo Lam ist
Ja.
in Deutschland Cover Hard. Und dann haben sie
Okay.
aus drei inhaltlich nicht zusammenhängenden Filmen haben sie dann in Deutschland eine Trilogie gebaut.
Na, wunderbar.
Ja,
Die
schön.
ja.
Nicht mal in der Erscheinungsreihenfolge. Nee, passt auch nicht ganz. Die ist man sogar dann nochmal in den Erscheinungsjahren
Okay.
gemischt.
Ja, aber es gibt ja nur so ein komisches Mediabook.
Keine Ahnung, ich habe die britische
Okay.
Eureka Entertainment
Ja.
Blu-ray, von daher.
Ja,
Die ist
also
ganz gut. Ja.
ich denke nicht, dass ich den irgendwann noch mal zu sehen bekomme. Außer er
Ja.
würde jetzt vielleicht irgendwann mal auf Prime auftauchen oder so.
Also
Aber aktiv kaufen würde ich ihn mir wahrscheinlich nicht.
wie gesagt, da gibt es von Ringo Lam dann auch ein paar Sachen, die man sich vielleicht vorher anschaut oder vorher anschauen sollte, bevor man
Ja.
dann zu The Adventurers vordringt. Aber wenn man, wie gesagt, gesteigertes Interesse am Hongkong-Kino hat, sage ich mal, dann ist der durchaus ganz nett und ganz sehenswert.
Okay.
Gut, dann ja, war es das auch schon von mir.
Alles klar, dann mache ich weiter. Ich stelle euch heute zwei Titel vor, eine Serie, Staffel 1 und einen Film. Damit fange ich an. Ich habe mir Citizen Vigilante angeguckt, der neueste Kracher von Uwe Boll, der gerade ja aus nicht so schönen Gründen durch die Medien geht, einfach weil er in Deutschland ja keine Jugendfreigabe erhalten hat und somit ja quasi als verboten gilt in manchen Kreisen des Internets und bla bla bla, haben sich ein paar rechtsgerichtete Menschen eingemischt oder AfD-Leute und stilisieren das jetzt ganz als ein politisches Statement hoch. Elon Musk sogar hat das Ganze kostenfrei auf Twitter gepostet bei sich oder auf X, wie es ja heutzutage heißt, und das Ganze ungeschnitten in Originalfassung. Und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, statt dem Uwe Geld in den Rachen zu schmeißen, habe ich mir den einfach mal so angeguckt, war ja völlig legal. Und ich weiß nicht so recht, was ich von dem Film erwartet habe. Also ich kurze Inhaltsangabe. Es geht einfach um einen Mann, der Sanders heißt, er gespielt von Armie Hammer, der übt in einem nicht weiter benannten europäischen Land Selbstjustiz auf, hauptsächlich gegen Opfer von Migrantenkriminalität. von allerlei, entweder ne, Messerstechereien, Gruppenvergewaltigung, alles, was man so aus den Medien kennt, was bestimmte Kreise den Migranten zuschreiben, was statistisch also tatsächlich nicht unwahr ist in mancherlei Hinsicht, speziell im Bereich der Gruppenvergewaltigung, dass das tatsächlich ja einen erhöhten Anteil in solchen Migrantenkreisen oder als Täterschaft hat. Nichtsdestotrotz ist das alles zu diesem Film verarbeitet worden, zu dem Uwe Boll natürlich auch das Drehbuch geschrieben hat. Und es ist eigentlich eine Selbstjustizgeschichte in diesem Korsett eingedrängt, also in diesem politisch rechtsgerichteten Korsett irgendwo eingedrängt. Wir kennen ja jetzt Uwe Boll, er ist jetzt nicht unbedingt der bekennende Neonazi oder so, aber er ist jemand, der gern provoziert. Und das macht er natürlich mit so einem Thema sehr deutlich und scheinbar auch ja mit Erfolg, da es durch die Medien ging und ja, wie gesagt, selbst Elon Musk erreicht hat das Ganze. Ich wusste nicht so recht, was ich von dem Film erwarten sollte im Vorfeld. Ist es jetzt einfach nur ein aufgeblasenes, durch die Medien aufgeblasene Selbstjustizgeschichte? Ist es halt total das politisch aufgeladene Werk? Ist es ein Exploitation-Film? Ist es so ein bedrückender Film, der einfach diese Sachen nimmt und verarbeitet hat? Was genau ist Citizen Vigilante? Und auch nach dem Film bin ich mir nicht so ganz sicher, was es ist. Denn es ist irgendwo eine Mischung aus allem. Wir haben definitiv Exploitation drin, weil es einfach eine fiese Selbstjustizgeschichte ist mit Olaf Ittenbachs Splatter-Effekten drin, die mitunter auch völlig deplatziert sind, speziell in einer Szene, wo es so einen explodierenden Schädel gibt. Ist halt Ittenbach, was soll man sagen? Hier passt es nicht so ganz, aber es geht in die Exploitation-Richtung. Andererseits gibt es auch beklemmende Szenen drin, wie die erwähnte Gruppenvergewaltigung, die aber wiederum nicht so ausgeschlachtet wird, wie es erwartet hätte bei so einer Thematik oder als Provokation gedacht. Sie ist relativ, ich will nicht sagen zurückhaltend, wäre auch ein blödes Wort, aber sie ist halt nicht so explizit und so ausgedehnt, wie ich es fast befürchtet habe. Es gibt Szenen drin, die sehr fast, also ich will nicht sagen comichaft sind von der Selbstjustiz-Thematik, aber definitiv in die Richtung gehen. Und es gibt Szenen, die einfach unfreiwillig komisch sind, wie als unser Selbstjustizler ein paar Kids beim Schwarzfahren im Bus erwischt, beziehungsweise der Busfahrer erwischt sie, er zahlt ihnen das Geld für sie und belehrt sie denn, was Schwarzfahren eigentlich mit den Preisen grundsätzlich so anstellt und wie schlimm es doch ist, schwarz zu fahren. Wo man auch denkt, okay, ja. Was der Film auch nicht auf Kette kriegt, ist irgendwie einen geraden Ton einzuschlagen, auch im Sinne seines Hauptdarstellers. Denn ja, er ist ein klassischer Selbstjustizler, der holt sich quasi die moralische Absegnung der Opfer im Vorfeld, indem er sie besucht und sagt, wollen Sie Gerechtigkeit oder wollen Sie irgendwie im Prozess aussagen, müssen das Ganze wiedererleben oder soll es einfach ne, so, ne, so eine Art von Gesetz, Justiz geben, Selbstjustiz in dem Fall natürlich. Und dann loszieht und es umsetzt und auch einen Richter bestraft, der einfach die Leute hat frei laufen lassen, weil er sagte, ne, die müssen sich erst integrieren und sowas und deswegen gibt es nur Bewährungsstrafe und solche Sachen. Aber das Ganze wird halt so merkwürdig aufgearbeitet, weil es einerseits, also erstmal ist der nicht chronologisch, er switcht in der Zeit hin und her und vor und zurück, was ich aber nicht schlecht fand, weil irgendwo ist es halt besser als geradlinig tatsächlich, weil es diese Unruhe mit sich bringt und man kann relativ gut zusammenstückeln, wo in der Zeit das gerade ist. Fand ich nicht schlecht. Hat er auch bei Rampage schon so gemacht. Und Rampage mochte ich. Es ist definitiv kein Rampage, muss man aber dazu auch sagen. Aber es ist halt so, ja, am Anfang ist es so, ja, er übt Selbstjustiz aus seiner Sichtweise aus, unsere Hauptfigur. Aber dann tötet halt auch Unschuldige im letzten Drittel zwar erst, aber es hat kein Gewicht, dass er diesen Schritt vollzieht. Sondern es ist eine total bescheuerte Szene, die ich ja auch nicht spoilern werde, in einem Auto, wo plötzlich ein Unschuldiger durch ihn getötet wird. Das macht er aber, um einen Punkt einem anderen gegenüber zu veranschaulichen. Was aber irgendwie nicht wirklich hinterfüttert, also mit irgendwelchen Charaktermerkmalen in diese Richtung unterfüttert wird. Und am Ende ist halt so ein, was man gut hätte machen können, also einfach, dass er von einem Selbstjustizler zu einem einfachen Mörder übergeht und wirklich auch bei Leute drumherum tötet. Das hätte man gut ausarbeiten können oder auch eine wirklich gute Szene draus machen können, aber es wird irgendwie so abgehandelt und wo man denkt, okay, hat jetzt irgendwie überhaupt keinen Impact gehabt. Somit muss man sagen, scheitert dieser ganze Film irgendwo. Armie Hammer spielt die Hauptrolle. Es war seine erste Rolle nach seiner 5-jährigen Verbannung aus Hollywood. Ja, er ist nicht gut. Er ist okay. Ist wahrscheinlich seine schlechteste Performance bisher, aber er ist trotzdem mit das Beste an dem Film. Er ist sehr stoisch und er ist einfach ja auch ein Riesenkerl und das bringt das schon rüber und seine Stimmlage ist ganz cool und passt halt zu diesem sehr direkten, aber halt das Drumherum passt nicht. Und Boyle-typisch sind ein paar Szenen improvisiert und ach, die Editing-Arbeit ist nicht gut, die Kameraarbeit, auch Boyle hat selbst Kamera geführt, ist auch nicht wirklich gut. Es gibt so einen Interpol-Mann, der ihn jagt, Costas Mandalore spielt ihn. Er ist halt Costas Mandalore, auch so typischer B-Movie-Kandidat. Also letztendlich ist es ja nur ein B-Movie, was versucht, in bestimmten Zuschauerkreisen rechtsgerichtet so ein bisschen zu fischen. Provokativ das Ganze, fraglos, hat 1 bis 2 brauchbare Szenen drin, hat, wie gesagt, ein paar Ittenbach-Splatter-Szenen drin. So eine Erstürmung vom Haus ist sehr martialisch aufgezogen worden von der SWAT-Einheit, aber da fragt man sich auch, es ist definitiv ein osteuropäisches Land, was man an den Fahrzeugen der Polizei sieht, aber die Polizeieinheit, die das Gebäude stürmt, hat halt dick SWAT hinten drauf stehen, wo ich denke, ja, glaube ich nicht. Und manche Polizisten tragen halt so Aufdrücke Police, wo ich auch denke, ja, aber dann steigen sie ins Auto, wo halt Policija oder sowas, ich glaube, aus Tschechisch draufsteht. Und sie haben deutsche Polizeimützen auf. Also es ist halt so wild zusammengestückelt, passt irgendwie zu diesem ganzen, also die Art, wie der Film einfach wirkt, ist nicht ganz professionell, es wirkt so wie so DIY manchmal, aber dafür hat es halt definitiv ein höheres Budget, aber ist trotzdem definitiv low budget. Lohnt sich nicht dafür Geld auszugeben. Ich habe ihn mir angeguckt, ich habe es jetzt nicht übermäßig bereut, aber ich würde ihn mir auch nicht nochmal angucken. Wie gesagt, ich hätte ihn mir noch provokanter vorgestellt. Er hat provokante Szenen fraglos drin und am Ende so eine blöde Widmung. Den Opfern von Ungerechtigkeit in Europa gewidmet und noch 2, 3 Zeilen mehr, wo ich denke, die freuen sich bestimmt, dass dieser Film ihnen gewidmet ist. Ja, dafür, dass es umsonst war, war okay. Ist jetzt nicht wirklich viel dahinter. Ja, er ist definitiv in diese Richtung ausgerichtet und wird seine Zuschauer auch da finden. Und wenn man so ein paar unschöne Sachen im Netz liest, merkt man auch, dass ein paar Leute das total geil finden und auf die Botschaft anspringen. Ich jedenfalls nicht. Ich gebe dem Film eine gute 2 von 10. Ist halt ein Boyle-Film mit einer sehr fragwürdigen Message und ein paar, es sind gar nicht fragwürdige Szenen, aber es ist einfach so von der Ausrichtung her in die falsche Ecke gedreht. Und das ist sehr ärgerlich irgendwo, also nicht wirklich sehr ärgerlich, aber immer wenn man denkt, gut, so viel definitiv keine Empfehlung wert. Es kommt wird über Österreich als Mediabook demnächst rauskommen. Spart euch bitte das Geld. Ihr hättet jetzt die Chance gehabt, es kostenfrei zu sehen. Ich frage jetzt einfach mal trotzdem, habt ihr Interesse daran, den Film noch zu gucken?
Nein, aber das Interesse hatte ich noch nie. Also erstens, weil es ein Boyle-Film ist, zweitens, weil es Elon Musk propagiert. Der halt mal leider auch wieder null Ahnung von deutschen Gesetzen hat und da halt einfach auch sich nicht zu blöde ist, sich vor den Karren spannen zu lassen, weil verboten ist er halt definitiv nicht. Er hat halt nur am Anfang keine Altersfreigabe bekommen. Er könnte jederzeit als Spio released werden, aber da verdient man halt kein Geld dran. Das ist das Einzige, was Boyle interessiert. Von daher ist das der ganze Hintergrund und wer das nicht kapiert, ist dumm, muss man leider sagen, oder Nazi, der es halt geil findet. Ja, das ist so eigentlich alles, was man dazu sagen kann.
Also am Film selber habe ich auch kein Interesse, aber wenn mal der Audiokommentar von uns
das will ich glaube ich gar nicht hören.
Nee, ich glaube auch, also das wäre wahrscheinlich für so einen Film, wäre der Audiokommentar wahrscheinlich auch unten durch.
Ja, er gibt sich ja jetzt schon als total das Justizopfer und Medienopfer und Gesellschaftsopfer und ich glaube, das könnte ich nicht ertragen. Nee.
Die hatten ja immer einen gewissen Unterhaltungswert in der Vergangenheit, die Audiokommentare von Uwe Boll.
Aber die Zeit ist vorbei, der ist halt auch einfach, also er war ja schon immer ein Idiot und ein Arsch, aber er hatte wenigstens noch so ein bisschen, hatte man das Gefühl, so eine gewisse Selbstironie manchmal oder auch irgendwie eine ich sage mal, einen Versuch, einfach Filme zu machen, die er machen möchte.
Ja.
Aber inzwischen ist er halt einfach nur noch ein Idiot, der halt auch sich für nichts zu schade ist und selbst rechtes Gedankengut ausnutzt für sein Geld oder für sein Fortkommen. Also, und das ist halt so schwach. Ja,
Ja.
aber
Er
White
hat,
Male.
also, er hat ja, hat es in der Vergangenheit ja zumindest immer mal wieder geschafft, dann doch durchaus relativ prominente Besetzungen auch für seine Filme aufzutreiben und zu engagieren. Das ist dann da meistens am Drehbuch und der handwerklichen Umsetzung dann irgendwie gescheitert ist, ist dann halt ja. Schade oder doof gelaufen, aber also er hat zumindest in der Vergangenheit ja durchaus das Potenzial auch gehabt, gute und interessante Filme mit prominenter Besetzung zu drehen. Jetzt mein Citizen Vigilante, da ist jetzt ja prominent ist da ja Armie Hammer aus falschen Gründen vermutlich und sonst niemand dabei, oder? Ja, du hast Kostas Mandylor hast du erwähnt,
Ja,
aber
das ist so der
auch
einzige, den man
viele
wieder
Filme.
erkennt irgendwo. Ja.
Ja.
Ja. Was, übrigens noch eine lustige Anekdote zu dem Film. Der sollte ja zuerst The Dark Knight heißen.
Oh.
Das war so der erste Titel. Dann hat ja Warner Brothers und Cease and Desist ganz schnell rausgejagt. So von wegen, nee, Leute, wir haben selbst einen Film, der so heißt. Dann durften sie ihn nicht nehmen. Aber bei manchen Datenbanken war das wohl noch so hinterlegt, weil als der Film jetzt hier rauskam, haben bestimmte Box-Office-Sites das Einspielwochenende irgendwie mit 65 Millionen Dollar oder so bewertet. Und dabei halt noch The Dark Knight im Hintergrund bei deren System wohl drin. Und auch das ging nämlich auch durch die sozialen Medien. Boah, der hat 65 Millionen eingespielt als Independent-Film am ersten Wochenende. Und wo der ganz schnell aber rauskam, so irgendwie, der lief in einer Handvoll Kinos, das kann alles nicht hinkommen. Und dann ist man so auf den Trichter gekommen, okay, wo kommt denn das her? Okay, die Seite By the Numbers, die eigentlich ganz seriös ist, aber da war bis irgendwie vorgestern, habe ich tatsächlich nochmal geguckt, stand immer noch irgendwie ein Spielergebnis 65 Millionen. Das sollten die mal ganz schnell ändern. Aber dadurch hat, also wie gesagt, auch so durch diese The Dark Knight als Arbeitstitel, der Boll weiß, wie er irgendwie so
Es
Blödsinn
ist
macht irgendwie, ne?
schlechte Publicity gibt es ja nicht. Also das ist ja
Nee,
dann,
es gibt
kommt
nur
ihm ja alles zugute, da diese.
keine Publicity, ne?
Ja, genau. Und jetzt allein durch den Musk-Tweet, ne, hat ja
Ja.
irgendwie so und so 4 Millionen das gesehen. Zumindest, also jetzt den Titel oder überhaupt mal Uwe Boll mal wieder vor Augen gehalten bekommen, dass dieser Mann ja noch Filme macht. Ja, gut. Also gut, nicht mehr Worte zu dem Film. Kann man sich aussparen. Was man sich durchaus angucken kann, ist die Man on Fire-Serie auf Netflix. Gibt es bisher eine Staffel von, basiert sowohl auf dem alten Buch, ich weiß gerade nicht, wer es geschrieben hat. Dann gab es ja einen Film in den 80ern mit Scott Glenn und natürlich die Verfilmung von Tony Scott mit Denzel Washington, Dakota Fanning, Mickey Rourke und Christopher Walken, among others. Und jetzt quasi die Serienversion. Das sind insgesamt 7 Folgen in der ersten Staffel. Erzählt eine ähnliche Geschichte wie die Vorgänger. Es geht wieder um John Creasy, in diesem Fall gespielt von Yahya Abdul-Mateen II. Ist auch ein traumatisierter Special Forces Mann. In der ersten Episode sieht man, wie er beim Einsatz sein Team verliert. Daraufhin wendet er sich dem Alkohol zu und ähnliches. Wird dann rekrutiert von seinem alten Weggefährten und Kumpel. Genau. Und der holt ihn an Bord, merkt ja, er ist nicht mehr auf der Höhe und ein Alkoholiker, aber nichtsdestotrotz vertraut er noch in seine alten Fähigkeiten und will ihm halt auch seinem alten Kumpel eine Chance geben. Nimmt ihn mit nach Rio de Janeiro, wo er für so eine Sicherheitsfirma zuständig ist und ja, nimmt ihn quasi da mit rein. Paul Rayburn ist das, gespielt von Bobby Cannavale. Am Anfang tut er sich sehr schwer, weil er immer noch nicht so auf der Höhe ist, aber dann geschieht ein Bombenanschlag, wobei Bobby getötet wird. Bobbys Familie besteht aus seiner Frau und seinen 2 Kindern. Seine Frau stirbt ebenfalls in der Explosion und eins der Kinder auch, aber seine jugendliche Tochter Poe überlebt die Explosion, weil sie zu der Zeit sich rausgeschlichen hatte, nachts, um auf eine Party zu gehen. John war auch natürlich in dem Fall nicht bei dem zu Hause und ja, nimmt sich quasi Poe an. Da das einen politischen Hintergrund hat, die Tat, versuchen sie daraufhin zuerst mit den Behörden, aber werden dann nochmal angegriffen und versuchen dann auch über andere Kanäle in den Behörden außer Landes zu kommen. John kommt auch noch mit seinem alten Auftraggeber in Kontakt, Henry Tappen in den USA, auch sonst CIA-Chef oder ein hohes Tier, also nicht der Chef. Scoot McNairy spielt ihn, den kennt man halt auch. Und ja, zusammen mit so ein paar Bekanntschaften in Rio, die er aufbaut, unter anderem eine Limousinenfahrerin, gespielt von Alice Braga. Die wiederum kennt jemanden in den Favelas, wo sie ihn verstecken kann und ähnliches. Und dann versuchen sie, so weit zu gehen. John verfolgt das Ziel, dann Rache zu nehmen und gleichzeitig Poe außer Landes zu bekommen, dass sie in die USA geflogen wird und dort in Sicherheit gerät. Und ja, gut. Böse Hintermänner, natürlich, wenn es um politische Intrigen geht, sind in ihm, hinter ihm her. Und so entfaltet sich der Film halt in den Straßen von Rio de Janeiro. Nicht der Film, sondern die Serie, die erste Staffel. Billy Pulley spielt Poe, eine junge Darstellerin, die auch bei einem Film mitspielt, den uns Andreas nachher vorstellen wird, mit Mila Jovovich ein, dessen Titel mir gerade nicht bekannt ist, aber sie spielt Poe gut. Und allein schon, da sie jugendlich ist und nicht entführt wird und solche Geschichten, merkt man schon, es gibt klare Unterschiede zu den bisherigen Verfilmungen, was ich gut fand. Also ich mochte ihre Rolle. Sie ist jetzt nicht so hilflos. Ja, sie macht auch ein paar jugendlich dumme Entscheidungen, aber sie kann auch auf sich selbst mitunter aufpassen. Ich mochte das Rio de Janeiro-Setting mit den Favelas, mit den Machtstrukturen dort drin. Die politischen Hintergründe sind ein bisschen durchschaubar. Man weiß relativ schnell, wer so der Drahtzieher ist. Das wird auch relativ, ich will sagen, um spätestens in der vierten Episode auch preisgegeben, wer dahinter steckt und dann halt natürlich auch hinter Creasy her ist. Die Action ist solide. Es gibt ein paar nette, bündige, harte Action-Szenen drin, die sich sehen lassen können. Es gibt zwei CGI-Explosionen. Ja, die eine hätte man nicht anders machen können. Eine andere CGI-Explosion hätte man vielleicht anders machen können. Das ist so diese klassische Szene, die man auch so ein bisschen aus dem Film mit Denzel Washington kennt, wo hinter ihm eine große Explosion ist und er da vor den Flammen davonläuft, ohne zurückzublicken. Die ist in dem Fall relativ CGI-lastig, sieht einfach nicht ganz so cool aus, während die andere Action so die typische harte Klopper-Action mit Fist und Weapons ist. Recht gritty, recht anständig. Es gibt eine Gefängnisausbruchsszene, die auch recht gritty geraten ist. Wie gesagt, kann sich alles irgendwo sehen lassen, betritt aber keinerlei Neuland. Es ist alles okay, auch muss ich sagen, Yahya Abdul-Mateen mochte ich als Creasy, konnte ich gut mit warm werden mit ihm. Auch, dass er natürlich, wie auch in der vorherigen Verfilmung, einfach auch sich mehr um Poe kümmert und halt auch wieder zurück zu seinen alten Kräften findet oder seine alten Taktiken, die er erlernt hat und so. Rundum solide Sache. Ich würde nicht abgeneigt sein, wenn es eine zweite Staffel gibt. Der Teil ist mehr oder weniger abgeschlossen der Geschichte, aber man kann das natürlich noch weiterführen, das Ganze. Ich gebe gut vernünftige 6 von 10. Ist eine Sache von, ja, wie gesagt, 7 Episoden kann man gut angucken. Solide produziert, nettes Setting. Südamerika, Rio sieht man jetzt nicht so oft in Filmen. Alles okay, kann man gucken. Was haltet ihr davon?
Ich bin nicht abgeneigt, aber bei mir scheitert es halt an Netflix aktuell. Und ich müsste mal die Denzel Washington-Variante mal wieder anschauen, weil den finde ich wirklich klasse.
Ja, ich bin halt nicht so der Seriengucker. Hört sich gut an, aber wäre jetzt, glaube ich, nichts, was ich meine Zeit mit verbringen würde.
Ist klar. Okay. Gut, das war's von meinerseits. Dann gebe ich an Andreas ab.
Ja, der Name des Films, den ich gleich noch besprechen werde, ist Worldbreaker, wo Billy Boyer mitspielt.
Ja.
Ja, aber ich komme erst zu einem anderen Film. Ich halte es auch relativ kurz, weil beide nicht wirklich gut sind. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe mir angeguckt Dracula, die Auferstehung oder Dracula, A Love Tale von Luc Besson, der sich des Dracula-Stoffs angenommen hat. Und ja, die Geschichte ist bekannt und identisch. Das Einzige, was er ändert im Endeffekt, ist, er hat jetzt nicht London im Visier, sondern Paris des 19. Jahrhunderts. Wir sehen Prinz Vlad, gespielt von Caleb Landry Jones im 15. Jahrhundert, mit Frau in viel Liebe, viel am Vögeln und ausschweifenden Leben. Man sieht nur die zwei und merkt schnell, ja, die sind füreinander geschaffen. Dann kommt, wie es kommen muss, der Krieg steht vor der Tür, wie man die Geschichte klassisch kennt. Er zieht in den Krieg, seine Frau stirbt, er entsagt der Kirche und wird dabei zum Untoten. Also auch an der Front, wie gesagt, nichts Neues. Er sucht sie natürlich über die Jahrhunderte und erst als ein Makler in vor seiner Tür steht, nämlich Jonathan Harker, der natürlich mit Elisabetha oder wie sie jetzt heißt, Mina, verlobt ist, zeigt ihm ein Bild und dann weiß er, ah, er hat sie gefunden. Also klassischer geht's gar nicht mehr. Von daher, warum dieser Film gedreht werden musste, weiß wahrscheinlich nur Luc Besson, weil er absolut nichts Neues darbietet. Im Gegenteil, also ich hatte das Gefühl, an vielen Ecken und Enden einfach Sachen von anderen Filmen geklaut zu sehen. Das beginnt eigentlich schon mit Dracula selber, der tatsächlich so ein bisschen, ja, was heißt, nicht ein bisschen, also mich zumindest sehr auch von der Maske, die er zwischendurch hat, an den alten Dracula erinnert, den ich glaube, wir alle mochten oder nicht mochten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mit Winona
Mit
Ryder.
dem alten, ja, also den Bram
Den,
Stokers
genau,
meinst du?
dem Bram
Ja.
Stokers Dracula.
Den mochte ich.
Genau. Von daher, und da ist halt ja auch diese Wandlung, sage ich mal, zu sehen, wie er erst so, ja, nicht verunstaltet kann man nicht, aber sehr creepy aussieht. Und erst dann, als er halt in London ankommt, so als Dandy ein bisschen auftritt und ähnlich ist es hier konzipiert, was ich dann schon eigentlich ein bisschen langweilig fand, weil warum muss ich das auch nochmal so machen, wenn es schon in dem Film gab? Dann Mina wird gespielt von Zoe Bluzidell, die vielleicht der ein oder andere aus der Bling Ring noch kennt. Ansonsten hat sie jetzt nicht so viel wirklich große Sachen gemacht. Die fand ich dann schon wieder zu ähnlich eigentlich zu Lily Rose Depp schon aus Nosferatu wieder ein bisschen. Also es fühlte sich halt an, als würde an jeder Ecke irgendwas aus anderen Filmen lauern. Und um das Ganze dann noch zu toppen, haben sie ganz grässlich CGI-animierte Gargoyles in seinem Schloss kämpfen lassen. Was halt echt so strunzdumm aussieht und ich weiß nicht. Also es ist nicht viel Gutes für mich an diesem Film. Die Optik ist in Ordnung. Es gibt ein paar nette Locations. Ja, die CGIs sind okay und alles. Also jetzt nichts ganz, ganz furchtbar Grausames, aber einfach der Film an sich ist einfach nicht gut. Das Pacing fand ich nicht gut und ich fand auch Caleb Landry Jones nicht gut. Also er ist halt einfach komplett drüber. Wer das mag, okay, aber für mich war es halt nichts. Ich habe halt schon gedacht, okay, Luc Besson kennt man ja, der macht dann doch immer mal wieder auch einen guten Film. Vielleicht hat er hier auch wirklich eine eigene Handschrift oder eine eigene Idee, aber dem ist leider nicht so. Also von daher, ich kann ihn nicht empfehlen. Wer unbedingt noch einen Dracula-Film gucken will, soll es machen. Allen anderen würde ich davon abraten. Deswegen bin ich hier bei 1,5 von 5 oder 3 von 10, weil es wirklich nicht viel gab, was ansprechend war. Habt ihr Interesse an Dracula?
Boah, nicht wirklich.
Denke mal, wenn es irgendwo im Stream mit drin ist, gucke ich mal an, weil,
Der
also
kommt
ich
bestimmt
verspreche.
irgendwo in dem Stream, da bin ich mir
Ja.
sicher. Weil er hat auch nicht viel Geld verdient und auch, glaube ich, an den Kinokassen und von daher muss das ja irgendwo wieder reingeholt werden.
Ja, also deswegen dann auch einfach nur, weil ja, Dracula kennt man zwar schon, aber die Materie mag ich durchaus. Ich
Ja, ich ja
verspreche
auch,
auch dann
deswegen
nicht,
hatte ich es
nicht
ja noch
viel
mal
von. Ja,
angeguckt.
genau. Aus dem Grund würde ich es mir durchaus mal angucken. Aber ich verspreche mir da auch nichts von.
Ja.
Ich müsste mir erstmal den von euch erwähnten Bram Stokers
Ach,
Dracula anschauen. Ich habe
immer noch nicht. Immer noch
Mann.
nicht.
Oh, Ab in die
Mann.
Ecke schämen. Nein,
Und
das ist einfach ein schöner klassischer Gothic Horror.
ja.
Ich würde nicht sagen, der ist gut im klassischen Sinne, aber er macht halt viel richtig, ne? Von den Darstellern her, von der Optik her und so. Und ja.
Ja, ich habe den, glaube ich, auch im Warenkorb liegen bei Amazon, diese 4K-Disc, aber selbst der Prime Day, da sind die Preise immer noch so hoch,
Ja.
dass ich es irgendwie auch
Verstehe ich.
nicht geschafft habe. Aber ich habe den nach wie vor auf dem Schirm, aber immer noch nicht gesehen.
Okay.
Gut, ja, so viel zu Dracula, die Auferstehung und dann, wie gesagt, zu dem schon besagten Worldbreaker mit Billy Boulet und unter anderem Luke Evans und Mila Jovovich. Gedreht wurde das Ganze von Brad Anderson, den wir ja alle kennen vom Maschinisten, nehme ich mal an, und ja, hat auch ein paar andere Filme gemacht. Die ja okay sind teilweise, aber außer Maschinisten muss ich sagen, hatte ich keinen Film gesehen, der mich wirklich komplett irgendwie überzeugt hätte. Trotzdem dachte ich mir, ach komm, so ein bisschen trashig Creature Feature, irgendwas in der Richtung, gebe ich ihm noch mal eine Chance. Ja, ging leider auch in die Hose. Es gibt irgendwie so ein, keine Ahnung, eine Dystopie, die Welt ist untergegangen und es gibt irgendwie kleine Monster, die auf die Erde kommen. Und ich habe nicht genau gecheckt, warum, ob das jetzt aus einer anderen Dimension ist oder ich muss sagen, ich war relativ schnell gelangweilt von dem Film oder ob das irgendwie an der Welt selber lag, dass die irgendwo rauskam egal, sie sind da. Und sie infizieren die Menschen, die sich dann auch verwandeln. Und interessanterweise trifft es zuerst die Männer. Und weil die Männer sich alle oder fast alle verwandeln, müssen natürlich die Frauen anfangen zu kämpfen. Und das tun sie. Und ja, es gibt nicht mehr viele Überlebende. Und eine davon ist eben Willa, gespielt eben von Billy Boyer mit ihrem Vater, gespielt von Luke Evans und ihrer Mutter Mila Jovovich. Die interessanterweise, glaube ich, im Film auch nicht mal Namen haben, sondern nur Mom und Dad sind. So viel Mühe hat man sich dafür gegeben. Mama kämpft auf jeden Fall an vorderster Front und Papa hat sich mit der Tochter auf eine einsame Insel zurückgezogen. Mehr oder weniger die Hälfte des Films ist eigentlich fast nur hier so ein bisschen Survival auf der Insel, was nicht wirklich interessant ist. Und es kommt dann irgendwie. Mädchen wird angeschwemmt und Miller nimmt sie auf, versteckt sie aber vor ihrem Vater. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Die Ereignisse überschlagen sich und ja, wer wird wohl am Ende überleben? Ihr müsst es nicht wissen, es ist nicht wirklich interessant. Die CGI ist teilweise grottig schlecht. Es gibt ein, zwei ganz nette Special Effects, die okay sind, auch ein bisschen blutig sind. Aber an sich, ja, optisch komplett vernachlässigbar. Es mag vielleicht eine Idee dahinter stecken und der ein oder andere zieht sicherlich mehr daraus als ich, fühlt sich vielleicht auch einigermaßen unterhalten. Ich tat's nicht und ich weiß nicht, ob ich mir nochmal einen Brad Anderson-Film jetzt antun würde, wenn er noch einen dreht. Von daher, ja, war es das wohl für mich und auch hier gebe ich eine 1,5 von 5 beziehungsweise eine 3 von 10. Hauptsächlich auch für Billy Boyer, die ganz in Ordnung ist und wie gesagt für ein, zwei nette Effekte, aber das war es dann auch. Ja, mehr gibt es zu Worldbreaker nicht wirklich zu sagen.
Mein Lieblingsfilm von Brad Anderson, muss ich sagen, ist immer noch Session 9.
Den ich auch schon nicht so toll fand.
Ja, aber den sehe ich sogar noch über Maschinisten.
Ja.
Genau, also Ja, aber das sind so die beiden, die rausragen, auf jeden Fall. Er hat ein paar solide Filme zwischendurch gemacht. Transsiberian fand ich ganz okay.
Ja, der geht. Aber wie gesagt, es sind ein paar
Ja.
okay Sachen dabei, aber nichts, wo du sagst, ja, der war jetzt wirklich gut.
Ja,
Er
ja.
hat ja jetzt auch aktuell die Serie auf Netflix da gemacht, auch diese I Will Find You mit Sam Worthington. Ja, ich glaube,
Ja,
die ist jetzt
den.
auch solide zwar, aber es ist ja auch irgendwie eine Harlan, wie heißt
Ja,
der?
Holland Kolben oder so
Ja,
ähnlich, ne?
genau,
Ja,
Story,
ja.
also die ja auch alle irgendwie gleich sind, also da kannst du ja auch nicht viel falsch machen.
Ja, genau. Der hat auch irgendwie ein paar Folgen von The Sinner gedreht, die mochte
Ja.
ich eigentlich auch. Also, wie gesagt, es ist ein Handwerker,
Ja.
aber ich gebe dir recht, so seine besseren Filme, Machinist und ja, Session 9 aus meiner Sicht sind ja auch schon ein paar Jahre her. The Call mögen auch viele ganz gern mit
Ja.
Halle Berry. Boah.
Ja,
So gesehen,
der
ja.
ist so auch okay, kann man mal gucken,
Ja.
aber jetzt auch nichts, was einen irgendwie vom Hocker haut. Ich hatte
Ja.
mir damals noch Fractured angeguckt, auch mit Sam Worthington und Lili Rabe, der war ganz grausam. Den gibt es, glaube ich, auch auf Netflix. Den kann ich gar nicht.
Da gibt es noch ein paar, die ich
Ja.
glaube ich mal gesehen habe, so Vanishing on 7th Street oder Stonehurst Asylum mit Kate Beckinsale oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, Worldbreaker, auch wahrscheinlich, wenn er bei Prime mit drin ist, vielleicht
Wird
mal,
er
aber
sicherlich auch mal kommen, bin ich sicher. Also wenn nicht
garantiert.
auf Prime, dann auf einem anderen Dienst. Aber
Ja,
das sind
aber auch
zwei
ein.
klassische, also Dracula und der sind zwei klassische Kandidaten für irgendwelche Streamingdienste.
Genau, und da würde ich die mal wahrscheinlich mitnehmen. Einfach, ja, Mila Jovovich gucke ich trotzdem immer ganz gern. Ich verspreche mir da nicht viel von und deine Einschätzung bestätigt das ja auch. Aber ja, ihr kennt mich ja. Also wahrscheinlich werde ich den ja auch mal gucken.
Ja, na dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß dabei.
Danke, danke.
Ich vertraue da voll und ganz auf Andreas und werde mir den nicht anschauen.
Sehr gut, Wolfgang, sehr gut.
Ja, sonst noch abschließend da irgendwas zu?
Nee, das war's.
Gut, dann schließen wir auch dieses Kapitel und dann bleibt nur noch unser Hauptreview übrig. Und da wird uns der Wolfgang eine Inhaltsangabe zu Over Your Dead Body präsentieren.
Jawohl, und worum geht's? Dan und Lisa sind verheiratet seit ein paar Jahren, relativ unglücklich mittlerweile. Lisa versucht sich als Schauspielerin, während der etwas ältere Dan früher mal einen erfolgreichen Kinofilm gedreht hat als Regisseur und sich mittlerweile aber eher mit ja kleinen Werbeproduktionen über Wasser hält, mit so Werbespots, wie sie dann vermutlich auch bei Amazon Prime läuft, wenn man sich Over Your Dead Body anschaut, also nicht wirklich was Anspruchsvolles. Da ist er auch relativ ja unglücklich, aber kann zumindest halbwegs die Rechnungen bezahlen. Wie gesagt, die beiden sind verheiratet, relativ unglücklich, nutzen aber trotzdem die Chance, an ihr Ferienhaus oder das Haus seines Vaters irgendwo im Wald am See zu fahren. Und wir bekommen relativ schnell mit, dass Dan geplant hat, ja, Lisa umzubringen. Er streut da auch vorab so ein bisschen so Aussagen, dass sie wandern gehen will, bla bla bla, was ihm dann später als Alibi dienen soll. Und ja, Lisa bereitet sich gerade auf ein Vorsprechen vor und Dan ja, plant so im Hintergrund die Ermordung, während sie da im Haus ihre Texte übt. Und just in dem Moment, als Dan Lisa mit Chloroform betäuben will, ja, setzt Lisa Dan mit einem Taser oder mit einem Elektroschocker außer Gefecht. Und ja, wie wir dann in einer kurzen Rückblende erfahren, hat Lisa auch ein oder das gleiche Motiv und möchte Dan um die Ecke bringen. Ja, die beiden kommen wieder oder Dan kommt wieder zu sich. Es entwickelt sich so ein bisschen ein Scharmützel zwischen den beiden. Und es kommt noch eine dritte Partei hinzu und in dieser ganzen Gemengelage löst sich auch irgendwann ein Schuss und der geht durch die Decke im Dachboden, was die Decke zum Einsturz bringt. Und ja, drei Geflüchtete oder beziehungsweise zwei geflüchtete Straftäter und eine Justizbeamtin, die ihnen geholfen hat, haben sich da oben versteckt und sind nun Bestandteil dieses Ehekriegs. Und ja, wie es weitergeht, da müsst ihr euch den Film dann selber anschauen. So viel mal zum Inhalt.
Ja, vielen Dank. Ich steige einfach mal kurz ein. Ihr müsst euch den Film gar nicht erst angucken, wenn ihr das Ende wissen wollt. Falls ihr schon das Original gesehen habt, The Trip von Tommy Wirkola, das war mein Problem. Also es ist ein ziemliches 1:1 Remake von The Trip, den ich halt schon kenne. Und das hat mir so ein bisschen den Spaß verringert, möchte ich sagen. Ich glaube, wenn ich einfach The Trip nicht gesehen hätte, hätte ich mehr Spaß an dem Film gehabt, weil es ist wirklich sehr 1:1 gewesen. Einziger Vorteil in dem Sinne ist, im Original spielt Naomi Rapace die Dame, die im Zentrum steht, und die mag ich halt nicht so sehr. Da mag ich Samara Weaving deutlich lieber, zumal mit ihrem australischen Akzent hier auch ganz gut gehaushaltet wird, auch als Teil der mancher Gags oder beziehungsweise Sprüche von ihrem Ehemann. Ja, dementsprechend, wer The Trip kennt, wird hier keine großen Überraschungen erleben. Ich mochte The Trip und ja, erstmal so als Einstieg in die Besprechung.
Ja, ich mag Samara Weaving auch sehr gern. Hab The Trip nicht gesehen, von daher konnte ich jetzt nicht viel sagen. Allerdings war das Ganze doch so vorhersehbar, dass ich trotzdem nicht mit großen Überraschungen konfrontiert wurde. War irgendwie doch auch schon relativ klar ersichtlich, in welche Richtung das geht. Ja, die Personen im Dach waren etwas überraschend, natürlich, aber auch als die dann aufgetaucht waren, was darauf folgt, war nicht wirklich eine große Überraschung. Es gibt ein paar nette, blutige Effekte zu sehen, die sind ganz ordentlich umgesetzt, muss man sagen, glaube ich, auch ohne zu viel CGI oder zumindest eher dezentes CGI, was das Ganze ein bisschen erträglich macht. Was mir aber nicht gefallen hat, oder beziehungsweise vielleicht bin ich inzwischen tatsächlich zu alt für so eine Art von Film, ich fand es nicht lustig. Tatsächlich die besten Sachen war, wie du schon angesprochen hast, so ein bisschen die Sachen mit dem Akzent oder halt auch tatsächlich irgendwo so mehr die sprachlichen Gags. Der Rest fand ich eher ein bisschen anstrengend und langweilig. Ich weiß nicht. Darstellertechnisch, ja, Samara Weaving fand ich toll in dem Film tatsächlich. Die hatte irgendwie Spaß dran. Ich war noch nie ein Jason Segel-Fan. Der hat mich noch nirgendwo überzeugt, weder in Serie, die ich nie geguckt habe, weil ich es da schon immer sehr anstrengend fand. Und ja, hier ist er halt der nette, dumme Ehemann, aber er hätte auch einige andere spielen können. Timothy Olyphant und Juliette Lewis sind immer nett zu sehen, waren jetzt hier jetzt aber auch nicht herausragend. Also von daher, nicht so wirklich ganz meins.
Ja, mein Highlight war übrigens Timothy Olyphant. Ich mag den ja ungemein und ich fand den auch hier wieder klasse, weil er so ein bisschen klar over the top ist, aber mit einem gewissen Augenzwinkern, und sobald er auftaucht, ist er irgendwie so ein bisschen der Showstealer dann auch bei den Szenen, wo er dabei ist. Ansonsten, ich kenne das Original auch nicht. Ich fand mich dadurch auch ganz gut unterhalten. Es gibt ja dann durchaus die ein oder andere Wendung im Verlauf des Films, und wie ihr schon gesagt habt, dann ein paar nette blutige Effekte auch. Ja, Jason Segel bin ich auch kein großer Fan von ihm. Ansonsten, was ein paar so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, so diese Chemie, die nicht vorhandene zwischen Samara Weaving und Jason Segel, die passt ganz gut für die erste Hälfte des Films, aber ist dann halt, so wie sich die Handlung dann weiterentwickelt, kann man halt mit den beiden auch nicht wirklich mitfiebern irgendwie. Also
das nee, war dann ich halt habe auch dieses Zueinanderfinden nicht wirklich abgenommen.
Also das ist dann irgendwie, nimmt man halt dann oder muss man dann irgendwie zur Kenntnis nehmen, aber so wirklich abgenommen habe ich sie dann auch nicht. Und wie gesagt, Timothy Olyphant fand ich klasse, oder klasse ist übertrieben, aber war dann irgendwie so mein Highlight in der zweiten Hälfte des Films, wo es dann ja auch ein bisschen blutiger zur Sache geht. Das Ganze soll ja irgendwie Upstate New York angesiedelt sein. Da sieht man halt auch, dass dem nicht so ist, sondern dass halt, ich weiß nicht, in Finnland oder wo auch immer gedreht worden ist, weil halt die ganzen, die Umgebung halt irgendwie hat halt nicht USA versprüht irgendwie, sondern das hat halt schon alles einen sehr europäischen Vibe irgendwie gehabt, auch von den Straßen und alles, wo sie dann dahin gefahren sind. Und ja, wie gesagt, ich habe mich hat er leidlich unterhalten. Ich kenne, wie gesagt, das Original nicht. Da war er dann ganz nett und unterhaltsam. Mehr auch nicht.
Wie gesagt, besetzungstechnisch auch einfach als Unterschied zum Original. Ich mag Timothy Olyphant auch ganz gern. Auch hier, ich bin auch kein Jason Segel-Fan, aber war okay. Juliette Lewis war auch immer wieder, sieht man auch immer wieder gern einfach. Alles okay. Also auch Paul Guilfoyle, der ja auch den Vater spielte. Ich habe damals immer CSI geguckt, daher kenne ich ihn halt immer noch ganz gut in seiner kleinen Rolle in dem Fall. Und ja, wie gesagt, mich hat es einerseits ein bisschen verwundert, dass sie so sehr 1:1 Remake angestrebt haben, also auch von dieser Androhung von sexueller Gewalt auf dem Billardtisch unten, hätte ich gedacht, das hätten sie vielleicht für die US-Version rausgenommen, weil so sexualisierte Gewaltandrohung ist jetzt nicht gerade so das, was man normalerweise so in US-Produktionen sieht. Aber gut, haben sie drin gelassen, auch die brutaleren Szenen haben sie leicht variiert oder halt so übernommen, aber auch nicht zurückgeschraubt. Das war auch ganz interessant. Wo ich mir tatsächlich einfach ein paar Veränderungen gewünscht hätte, wäre tatsächlich auch vom Humor her, da sind auch Veränderungen gegenüber dem Original, aber weil der Film halt von John Matacone gedreht wurde, hätte ich mir einfach so ein paar etwas spitzfindigere Gags und so gewünscht, weil der gehört zur Saturday Night Live und Lonely Island Truppe, hat auch Popstar, Never Stop, Never Stopping geschrieben, unter anderem MacGruber und sowas. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass da vielleicht humortechnisch ein paar Veränderungen drin gewesen wären in eine bestimmte Richtung, was ich nicht so ganz bekommen habe. Wie gesagt, ein paar Wortwitze waren drin, haben wir auch schon erwähnt. Aber ansonsten war da eigentlich auch nicht so irgendwas Markantes, Herausragendes in dem Sinne. Ansonsten ist, wie gesagt, ich würde mich jetzt einfach nur wiederholen, es ist fast ein 1:1 Remake von The Trip. Und dadurch, dass ihr den nicht gesehen habt, konntet ihr ein bisschen anders rangehen als ich, glaube ich.
Ja, ich glaube, das Original wollte ich nicht gucken, weil Noomi Rapace mit dabei ist und sie in der Hauptrolle, in der Nebenrolle ist okay, aber als Hauptdarsteller, wenn sich auf sie fokussiert, wie gesagt, ich werde mit ihr nicht warm, mit ihrer Art zu spielen, keine Ahnung warum, oder manchmal, es gibt einfach so Schauspieler oder Schauspielerinnen, die, wenn man die sieht, man kann da nicht mitfiebern oder irgendwas triggert einen da, ich weiß es nicht, keine Ahnung, bei ihr geht es mir eben so, deswegen habe ich mir The Trip nie angeguckt, obwohl ja, ich glaube, Tommy Wirkola da Regie geführt hat, der ja auch eher immer spaßige Sachen oder auch Horrorfilme dreht, Dead Snow, glaube ich, und so. Von daher hatte ich es mir schon überlegt, aber dann doch nie gemacht. Und ja, aber nachdem du ja sagst, der ist eh 1:1, brauche ich mir erst recht jetzt nicht angucken, weil jetzt habe ich die ja schon gesehen.
Aber die feinen Nuancen.
Ach, die Nuancen, ja, genau.
Ja, also tatsächlich, ich hatte gerade mein Kurzkommentar vor dem Original nochmal rausgesucht. Da sind mir ein paar Dead Snow Easter Eggs aufgefallen und sowas. Das ist halt nicht jetzt im Remake mit dabei.
Okay.
Ich fand auch Rapaz völlig in Ordnung, muss ich sagen. Ich mag sie auch nicht so gern, aber in dem Film fand ich sie auch ganz nett. Askel Henny hat ihren Partner gespielt und ich habe knappe 6 von 10 dem Original damals gegeben.
Okay.
Ja, ich habe nichts weiter beizusteuern, muss ich sagen. Also,
nee, es ist eine okayische Sache, aber jetzt, ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, gerade humortechnisch irgendwo. Aber ja, ich weiß es nicht, woran es lag, dass mich das so gar nicht mitgetriggert hat, so, weil selbst dann halt diese überbordenden Sachen waren nicht wirklich lustig. Ich weiß nicht, ob es teilweise am Pacing so ein bisschen lag. Also gerade auch zum Beispiel die von dir angesprochene Billard-Szene, die ja dann nicht stattfindet. Vielleicht haben sie es deswegen drin gelassen und ja auch mit der mangelnden Fähigkeit des Sexualpartners aufgelöst wird. Aber das ist halt auch so plakativ dumm irgendwie und auch nicht wirklich so auf einen humoristischen Höhepunkt hinlaufend, sondern so fast schon, ja, so nebensächlich abgehandelt irgendwie so, oh ja, das halt auch überhaupt nicht wirkte in meinen Augen. Also, ne, man hätte da sicherlich irgendwie was Lustiges oder ein bisschen Härteres vielleicht auch draus machen können, aber es fand irgendwie nicht statt für mich.
Ja, gut. Wollen wir einfach zur Wertung kommen?
Ja, bevor wir aber zur Wertung kommen, habt ihr das, das Cover oder das Poster gesehen? Das war ja, fand ich, noch ein bisschen das amüsant. Oder hat euch das an was erinnert?
Welches Poster meinst du?
Wo die beiden vor dem Haus sind mit dem Gewehr. Sie links, er rechts.
Ich müsste es mir nochmal angucken. Einen kleinen Moment. Ja, es kommt mir so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, es kommt mir bekannt vor, ich kann es aber nicht einordnen.
Ja, das ist dieses American Gothic Bild, dieses amerikanische Rancher-Ehepaar, wo er da vor dem, mit der Heugabel steht, vor diesem Haus.
Ah, okay.
Müsst einfach mal American Gothic gucken auf Wikipedia, da sieht man das und das ist 1:1. Selbst ihre Frisur ist angelehnt an die Frisur der Frau.
Okay.
Und auch eher wie er so nach vorne guckt und sie eher so ein bisschen seitlich und dahinter halt das Haus, den Giebel zu sehen. Das fand ich noch, da dachte ich auch, kenne ich, ja, zeugt ja für einen gewissen Humor und der fand dann leider im Film so nicht statt. War dann ein bisschen schade, so irgendwie. Da hatte ich mir tatsächlich mehr erhofft.
Ein paar Schmunzler oder so.
Ja, hat er dann schon klar. So, yeah, ne? Aber wie ich schon sagte, auch dann tatsächlich so eher halt sprachlicher Natur.
Ja.
So gerade ihr Dialekt, wie Stefan schon sagte und so, war halt einfach gut. Und halt auch so, ich sage jetzt mal, wie sie sich gegenseitig ein bisschen fertig gemacht haben, war amüsanter als dann die tatsächliche Action selber. Ja.
Also
oder so.
Ich muss auch gestehen, ich fand die erste Hälfte fast irgendwie
besser.
Wie die zweite Hälfte dann, die hat halt, da kommen dann die ganzen Gore-Sachen und das mit dem Rasenmäher und die Finger und was auch immer alles dazu. Aber so die erste Hälfte, so dieses Duell Duell ist es ja nicht, aber so dieses Katz-und-Maus-Spiel dieser beiden Ehepartner, das ist, fand ich irgendwie schon wie ihr sagt, die bessere Hälfte des Films.
Ja, so ein bisschen Rosenkrieg, ne?
Ja.
So in diese Richtung, ja. Okay, dann was sagt ihr in Sachen Punkte?
Also es war jetzt nicht ganz schlecht, wie gesagt, die Effekte waren tatsächlich gut, war jetzt nicht mein Humor, aber die erste Hälfte fand ich tatsächlich auch ansprechend, von daher wäre ich bei einer 5.
Wolfgang?
Ja, ich bin bei einer 6 von 10, weil wie gesagt, ich habe mich ganz gut damit unterhalten gefühlt, das ist jetzt kein Meisterwerk und ich werde den vermutlich auch nie wiedersehen, aber passt schon, war ganz nett anzuschauen.
Ja, ich, wie gesagt, für mich war es ein 1:1-Ding mit ein paar Vor- und Nachteilen und gegenüber dem Original, der auch schon Vor- und Nachteile hat, gebe ich dieselbe Wertung, weil ich komme auch irgendwie innerlich auf keine andere, knappe 6/10 von mir. Samara Meaving mag ich einfach. Also die hat es echt nochmal so ein bisschen ein Plus. Und wie gesagt, ich hätte ihn wahrscheinlich auch irgendwie bei der 6 oder auch ähnlich verortet, wenn ich das Original nicht gekannt hätte. Also, aber das wusste ich ja schon fast, weil es ein Remake war. Knappe 6/10 für beide Teile. Und ja, ihr könnt auch, jeder Zuhörer kann sich definitiv The Trip sparen oder sich gleich The Trip angucken und dann Over Your Dead Body sich entsprechend sparen.
Hast du Ready or Not 2 schon gesehen mit Samara Weaving?
Nee, noch nicht.
Okay.
Genau. Aber auf irgendeinem Streaming-Dienst kommt er bald, habe ich gesehen. Ich weiß gerade nicht welchen, aber es könnte Paramount Plus sein oder Disney Plus, wo ich tatsächlich auch ein Guthaben geschenkt bekommen habe. Da werde ich mir den auf jeden Fall nachholen.
Den ersten hat man ja in Ausgabe 181 besprochen, den mochte ich eigentlich, jetzt mal gespannt.
Ja.
Oder immer so ein bisschen drumherum geschlichen, aber dann bin ich weiter gespannt, wie auf Ready or Not 2.
Ja, bin ich auch drauf gespannt. Ich mag den auch, den ersten immer noch. Und ja. YouTube, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Mitmachen, ihr euch beiden und fürs Zuhören, wer auch immer zuhört. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr auch dabei, sowohl ihr beide als auch Zuhörerschaft, und kann dementsprechend sagen, bis dann, auf Wiederhören.
Jo, bis zum nächsten Mal. War mir ein Vergnügen und tschüss.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.